Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitglieder im Thomasius-Club. Wer ist der Thomasius-Club? Das sind zunächst einmal Claudia Albert und ich selber. Aber das sind eigentlich alle die, die sich interessieren für wissenschaftliche Themen, für Wissenschaftler, für Leute, die Bücher schreiben aus nicht unbedingt vordergründig literarischen Motiven und trotzdem interessante Menschen sind. Diese sollen hier auftreten. Das haben wir uns so gedacht und dafür haben wir kein Schema, wir haben keinen Plan, wir haben keine Idee. Wir dachten, wir machen hier so eine Art Talkshow, ohne Fernsehen natürlich, unterhalten uns eine Weile. Heute mit Uta Felten. Beifall für Uta Felten, bitte. Sie hat sich hierher getraut und weiß nicht so genau, was sie zu erwarten hat, aber wir konnten sie auch nicht so genau erklären. Wir wollen dieses Unternehmen starten, weil wir denken, Leipzig hat sowas verdient, vielleicht auch nötig. Also es wäre jedenfalls ganz interessant, wenn man neben den Lesungen, die man hier mitkriegen kann, neben den Künstlershows und so weiter, auch mal das ja nicht kleine wissenschaftliche Potenzial dieser Stadt, aber auch natürlich außerhalb hier einlädt, interviewt. Fragen zur Person stellt. Diese Fragen kommen am Anfang von uns und dann dachten wir, geben wir über in die allgemeine Runde, sodass jeder eigentlich, also ist ein Club, wir reden alle zusammen und wollen mal sehen, wie das geht. Ich weiß nicht, ob Sie Hörspiele von Orson Welles kennen, dann kommt immer relativ zu Anfang, nachdem man so die Ankündigung gebracht hat, kommt dann immer, und wir danken jetzt unseren Sponsoren. Und das ist dann immer mit im Hörspiel verarbeitet. Also wir danken jetzt auch unseren Sponsoren. Wir wollen darauf hinweisen, dass wir hier sitzen, weil Horns Erben für uns am Mittwoch geöffnet hat. Und wir wollen hinweisen, dass es die Uni-Buchhandlung gibt mit Herrn Finke. Da hinten gibt es sogar Bücher, die man kaufen kann. Also auch dafür vielen Dank für die Unterstützung, die in die Plakate geht und in die Werbung. Und wir danken dem Kultivverein, hier heute vertreten durch Thomas Deiter, der ein bisschen aufnimmt, in der Hoffnung, dass das sich lohnt. Claudia.
Ja, ich danke dem Erfinder und ich danke auch dafür, dass ich deswegen engagiert wurde, wörtliches Zitat, damit wir uns alle wechselseitig unterbrechen und er traut mir das zu. So, wir sind im Vorhinein schon öfter gefragt worden, ja, ist das denn jetzt eine Veranstaltung für Studenten oder auch für normale Menschen? Ich habe dann betont, dass ich Studenten auch für mehr oder minder normal halte, wenn überhaupt die Kategorie hier so richtig sein soll. Und was wir denn damit bezwecken, dass es nun ausgerechnet hier stattfindet, nachdem ich selbst hier völlig achtlos vorbeigegangen wäre, beglückwünsche ich Sie erstmal alle, dass Sie überhaupt hier sind. Ich weiß ja nicht, welche logistische Leistung das schon bedeutet. So, wir werden, das haben Sie sicher schon gehört, uns über sehr verschiedene Themen unterhalten. Wir wurden auch schon gefragt, welches Thema oder was uns bewogen hat, dieses heutige Thema auszuwählen, Proust und die Medien. Und auch da meinte ein Medienvertreter, der uns freundlicherweise interviewte, Sie können das morgen um 11.35 Uhr hören, naja, aber Proust und die Medien, das ist doch irgendwie sperrig und das driftet doch dann wieder so wahnsinnig ins Intellektuelle ab und finden Sie das nicht gefährlich? Und wir hoffen also, dass wir dieser Gefahr entgehen können. Ich habe das erstmal auf eine Weise gemacht. Der Papst ist ja nur noch in Deutschland und es werden viele Altäre aufgestellt. Ich habe also hier ein Proust-Altar aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob man ihn genau sehen kann. Auf jeden Fall, wer noch keine Madeleine gesehen hat, das ist dieses Gebäck, nach dessen Genuss man merkwürdige Erfahrungen macht. Und das ist die stellvertretende Cattleya, eine Blume, die Proust und seine Protagonisten jeweils im Anzug trugen. Und ich kann auch noch mitteilen, dass das schöne Verb Vercattleya in dem Roman ungefähr das heißt, was man sonst Verlamour nennt. So, nach dieser stimmungsvollen Einleitung, was ist an Proust und den Medien interessant? Ich bin über diesen Titel gestolpert, weil natürlich Proust schon so eine Rezeptionsfigur ist, wie man sie hier sieht, sehr vornehm in der großen Gesellschaft, verkehrend. Und es ist ein bisschen so, dass Proustianer auch oft so ähnlich sind. Ich habe noch nie so schicke Leute bei Kongressen gesehen wie bei Proust. Man könnte jetzt auch nachdenken, was trägt der gängige Literaturwissenschaftler auf Kongressen. Also bei Proust sind sie alle mal sehr schick. Und das ist so eine Rezeptionsrichtung. Und bei Medien denkt man natürlich schon eher an sehr harte Sachen, Shortcuts und Filme und Analysen. Und das hat mich dann doch interessiert, wie dieses Spannungsverhältnis zusammenkommen kann oder eben auch nicht zusammenkommen kann. Ja, und daher dann die Frage an Sie. Sie haben den Titel erfunden und das Buch herausgegeben und sehr viel auch publiziert über Medien und Medialität. Was sehen Sie dort an spannenden Themen?
Ja, ich hoffe, eine ganze Reihe uns hat interessiert. Eigentlich hatten so eine Idee, dass wir eine doppelte Perspektive einmal richten auf die Recherche, also das Romanwerk von Proust. Einerseits ist uns aufgefallen, dass Medien eine große Rolle spielen. Mediale Erfahrung kommt gleich am Anfang vor. Gleich am Anfang des Romans hat der Marcel, geht um Marcels Kindheit, er hatte eine mediale Erfahrung, eine mediale Schockerfahrung eigentlich. Man hat ihn, um ihn abzulenken, hat man ihm eine Laterna Magica ins Zimmer gestellt. Und dieser Effekt der Laterna Magica verändert die Umgebung. Und er hat Angst. Eigentlich, also es macht ihm Lust, aber er hat auch Angst. Und das steht so am Anfang eigentlich der medialen Erfahrung. Ja, Lust und Schrecken, Lust und Angst des Mediums. Und das zieht sich eigentlich durch den gesamten Roman. Es geht immer wieder um mediale Erfahrungen. Es wird nicht so viel telefoniert, aber auch das Telefon spielt eine große Rolle. Fotografie spielt eine große Rolle. Wie kann man mit Medien umgehen? Kann man sie profanieren? Kann man Fotos von Toten bespucken? Um all diese Dinge geht es, also um einen sehr vielfältigen und, wie ich auch denke, sehr modernen Umgang auch mit den historischen Medien. Das war die eine Fragestellung, also die historischen Medien bei Proust. Welche Rolle spielen sie? Die Fotografie, die Laterna Magica, das Telefon, natürlich auch die Malerei. Und die andere Frage war, was machen denn die heutigen Medien mit Proust? Es gibt nicht so viele Proust-Verfilmungen, das wissen Sie. Niemals hat sich zum Beispiel ein Franzose an Proust herangewagt. Es waren an die Ikone. Bespuckt man die Ikone schon, wenn man einen Proust überhaupt verfilmt? Das könnte man sich fragen. Es waren keine Franzosen, die das gemacht haben. Es war Volker Schlöndorff. Es war dann Chantal Ackermann. Einige kennen vielleicht den Film La Captive. Und Sie kennen die letzte Verfilmung vielleicht des chilenischen Regisseurs Raul Ruiz. Also das ist schon vielleicht bezeichnend. Aber es gibt auch einen Proust-Comic. Also daran hat man sich noch herangewagt, auch in Frankreich. Die Bande dessinée hat ja auch eine lange Tradition. Also das war so ein bisschen die Idee, diese beiden Perspektiven aufzuzeigen.
Ja. Kurz zur Ergänzung, was mich dann auch überzeugt hat in dem Buch, es gibt mindestens zwei Sätze, die sind wunderbar zitierbar. Der eine heißt, es wird nur wenig telefoniert in der Recherche. Ich habe dann überlegt, ob man diesen Satz nicht auf fast alle literarischen Texte anwenden könnte oder umgekehrt, es wird viel telefoniert und was uns das zu sagen hätte. Und das zweite ist der Satz, Maria ist tot, es lebe Madonna. Also Sie merken, der Text enthält auch sehr aktuelle Teile. Und kurz noch zur Ergänzung, Ikone und Proust. Valéry Giscard d'Estaing hat sich beklagt als Harold Pinter, die sich auch mit Proust beschäftigt hat und gemeint, und das ist, glaube ich, sehr französisch, was will denn dieser hergelaufene Amerikaner, der überhaupt kein Französisch kann, was will der denn hier mit unserem Proust? Proust muss von Franzosen bearbeitet werden.
Ich habe 10 Jahre lang eine deutsche Proust-Ausgabe bei mir gehabt und habe sie dann verschenkt, als ich genügend Französisch konnte, um mir sagen zu können, irgendwann kaufst du dir den Proust im Original und liest ihn. Habe ich bis heute nicht gemacht, weder gekauft noch gelesen. Ich habe, glaube ich, in die ersten Seiten öfters mal hineingeblickt. So wie
coucher de bonheur.
Ja, und so. Und ich meine, nicht, dass ich Angst vor großen Romanen habe. Ich habe auch Krieg und Frieden gelesen oder so. Und wenn es vielleicht irgendwo länger rumgestanden wäre, hätte ich vielleicht auch das gelesen. Aber aus dem kleinen Hin und Her ist mir jetzt noch nicht so richtig deutlich geworden, wo jetzt irgendwie was Spannendes liegt. Und ich meine, Telefon, ist das sozusagen, ich meine, wenn jetzt Telefone in Romanen vorkommen oder nicht, entscheidet sich da irgendetwas? Ist das irgendwie spannend? Für wen?
Ich schließe gleich mal an, weil das, was Sie jetzt erklärt haben, das finden Sie in fast allen Romanen. Also in jedem Roman von Thomas Mann spielt ein Mensch Klavier oder hört Wagner Opern. Ich würde gerne auf die Musik auch nochmal extra kommen. Die finde ich in Ihrem Buch doch ein bisschen wenig vorkommt. Also, und Sie haben jetzt zitiert, es gibt diese Objekte, diese technischen Medien. Ja, ist das jetzt speziell bei Proust besonders? Also mehr oder minder die gleiche Frage, nur nochmal bezogen darauf, auch zu vergleichen. Wer macht das sonst oder wer macht das anders?
Ja, wir wollen unseren Gast vielleicht nicht gleich zu Wort kommen lassen, sondern noch ein bisschen draufsetzen. Weil ich meine, dieses Buch mit Proust und, ja, so, das sind so Produkte. Ja, man macht nimmt einen heiligen großen Vater sozusagen von vielen akademischen Dissertationen und so weiter, ein Gegenstand, ein Menschen, für den man Altäre aufbauen kann, und verbindet dann irgendetwas, was in einem Kontext, den wir bitte schön noch erklärt bekommen möchten, dann irgendwie interessant ist. Das Buch, das Frau Felten jetzt verteidigen muss und wozu sie dann auch gleich tatsächlich Gelegenheit erhält, ist ein Produkt schlimmster, sozusagen akademischster Art. Es ist entstammte Niederung des täglichen Betriebs. Es ist ein Tagungsband und aus der Zerfetztheit der dort dann stattgefundenen Gespräche wird dann eben so nach dem Motto, wenn ich das richtig verstanden habe, Medien bei Proust. Proust in den Medien, werden so zwei Aspekte eben gemischt, und dann hat man das Telefon, ob es nun vorkommt oder nicht, und dann hat man eben den Film und ob da Proust vorkommt oder nicht. Das ist sozusagen in diesem akademischen Betrieb, der ja auch immer ein großes Bedürfnis hat, Bücher und Texte zu produzieren, natürlich eine verständliche Angelegenheit, und trotzdem verbindet sich ja damit dann auch eine Frage, müssen Sie sich gleich beantworten oder müssen Sie gar nicht beantworten, vielleicht gibt es ja auch Fragen, die man nicht beantworten kann, die dann ein bisschen weiterführt, bis dahin, dass man ja auch vermuten kann, dass wissenschaftliche Bücher gar nicht unbedingt geschrieben werden, um gelesen zu werden. Das ist so eine Idee, die man von Romanen und von der Literatur her hat, dass jeder Autor seinen Leser sucht. Die akademischen Autoren haben häufig gar keine Leser. Ich habe ja auch relativ viel publiziert, und mir sagte eine philosophische Zeitschrift hat einen Artikel 0,7 Leser. Also nicht mal einen ganzen.
Wie viele Kopierer?
Ja, so, aber ich meine, es ist schon auch eine Tatsache, die man ja jetzt gar nicht, die muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt ja auch Soziologen, die das alles schon herausgestellt haben, dass eben Wissenschaftler Bücher produzieren, weil das ihre Arbeit ist. Ob das jetzt nun jemand liest oder nicht. Das Buch muss da sein. Verlage leben davon, Bibliotheken kaufen das dann. Das funktioniert eigentlich bestens ohne Leser. Ist das auch so ein Buch?
Ich weiß es nicht, es ist zu vermuten. Vielleicht wird es seinen Leser noch finden. Gut, wir schreiben ja nicht, um große Verkaufszahlen zu erringen. Wir haben ja eigentlich als Wissenschaftler kein marketingstrategisches Interesse eigentlich.
Manche schon,
ich habe es eigentlich nicht. Es geht eigentlich, würde ich ganz egoistisch sagen, also vielleicht um die Lust am Denken. Um die Freude. Ja, le plaisir de penser. Und natürlich die Freude, vielleicht heute, ich weiß es nicht, ob es gelingt, diese Lust an Proust zu übertragen. Natürlich, aber ich glaube nicht, dass das Buch tatsächlich ein Medium, ein Sammelband tatsächlich große Lust erwecken kann. Vielleicht danach. Ich glaube, dass so ein Rahmen, hoffe ich zumindest, vielleicht die Lust an Proust eher erwecken kann. Als ein Tagungssammelband, das ist richtig. Aber ich wollte auch nochmal zurückkommen auf die Frage, was soll das Proust und die Medien, was ist daran überhaupt spannend? Ich glaube, spannend ist schon, einen Autor zu haben, der Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat und der in gewisser Weise, ich denke schon, Probleme der aktuellen Mediendiskussion schon reflektiert hat. Und zwar insofern, dass er tatsächlich sehr früh eben darüber nachgedacht hat, was ist Wahrnehmung, wie funktioniert eigentlich unsere Wahrnehmung. Und das probiert er aus mit den verschiedenen, ja, mit den verschiedenen medialen Apparaten. Und er probiert auch aus, was macht das eigentlich auch mit meiner Schreibweise. Mit anderen Worten, warum bin ich jemand anders, wenn ich weiß, warum schreibe ich anders und warum nehme ich anders wahr, wenn ich schon mal einen Film gesehen habe oder das Medium des Fotoapparats kenne und weiß, wie das funktioniert. Und das spielt er durch, aber eben nicht in so einer Fortschrittsgläubigkeit, dass er denkt, ja, die Medien verlängern die Wahrnehmung, die Medien steigern meine Erkenntnis, sondern er reflektiert schon das, was später Antonioni in seinen Filmen, zum Beispiel in Blow-Up, reflektiert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Durch die Medien kommt noch mehr Verunsicherung hinzu. Meine Wahrnehmung wird getäuscht durch die Medien. Das reflektiert er schon sehr früh. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da ist er in der Oper zum ersten Mal und er sieht die geliebte Schauspielerin, die Berma, und er bekommt von seiner Mutter ein Opernglas in die Hand und er sieht sie und dann fragt er sich, ja, was ist denn jetzt die echte, die ich durch das Vergrößerungsglas sehe oder die ich mit meinen bloßen Augen sehe. Also damit wird sehr stark eigentlich gespielt, mit der Täuschung, sozusagen generiert wird durch also das Medium.
Erklären Sie jetzt Ihr Thema oder Ihr eigenes Verhältnis zu Proust?
Das ist auch mein eigenes und das Thema. Sowohl als auch.
Ja. Wie sind Sie zu Proust gekommen? Sie haben Ihre Ausgabe ja nicht verkauft.
Genau, ich wurde mal sozusagen initiiert dadurch, dass ich einmal mitgenommen wurde von einem Bekannten. Natürlich, das ist der Volker Rohloff, der auch Mitherausgeber ist, der seit langem in der sogenannten Proust-Gesellschaft ist. Und die veranstalten auch immer so ein kulinarisches Matinee mit Lesungen und auch mit Vorträgen, aber eben in einer sehr angenehmen Atmosphäre, in einem schönen Garten, in einer schönen Villa von dem Herrn.
Aber war jetzt gut.
Genau. Und da habe ich einfach über dieses doch sehr etwas kulinarische Erlebnis eigentlich Proust kennengelernt. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann dachte ich, der ist ja gar nicht so bildungsbürgerlich und vielleicht gar nicht so langweilig, wie man vielleicht meint, sondern der ist ja ganz schön pervers und auch obszön. Und da findet man ja ganz vieles, vieles auch, was zusammenhängt mit Gender, mit Genderkultur und Gender Trouble. Er ist sehr modern.
Kann man das auf Deutsch sagen?
Es geht um Schwulenkultur, es geht um Lesbenkultur, auch bei Proust, es geht um um das Spiel auch mit voyeuristischer Lust.
Aber es klingt jetzt so, wie wenn Proust ein Steinbruch ist und die Akademiker holen sich da sowas raus, was mit Schwulenkultur zu tun hat oder mit Lesbenkultur. Ist das denn, ich meine, kommt da der Proust nicht ein bisschen von seinem Altar runter?
Ja, ich finde, soll er auch. Er soll ja auch. Er hätte sich selbst, glaube ich, gar nicht auf den Altar gestellt. Ich hatte immer gesagt, er selbst ist ja immer mit Ikonen sehr ketzerisch umgegangen, unter anderem auch mit der sogenannten Ikone seiner eigenen Mutter. Es gibt diese Geschichte, dass er ein Foto seiner Mutter mit ins Bordell nimmt und es gibt eine berühmte Szene, wo der Erzähler als Voyeur sich irgendwo im Garten versteckt und durch ein Fenster schaut und dann sieht, wie zwei lesbische Freundinnen ein Ritual veranstalten um ein Foto. Und das Foto ist das Foto des toten Vaters. Und eine von beiden kündigt an, nun dieses Foto zu bespucken. Und dann werden aber die Fensterläden geschlossen. Also er spielt auch mit der Freude am blasphemischen Umgang mit Medien und mit Ikonen. Das
Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Frage der Schreibweisen. Denn das ist mir jetzt alles einleuchtend und wir wissen also jetzt, bei Proust gibt es eine Menge abseitiger oder damals für abseitig gehaltener Themen, Sujets, Objekte. Aber noch mal meine Frage, das kommt in verschiedenster Variante in Berlin-Alexanderplatz genauso vor wie bei Thomas Mann auch. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil immer, wenn man mit einer Gesellschaft und einem Autor liiert ist, hat man natürlich das Problem, der ist dann der Beste und der Größte und der hat das alles gemacht. Also können Sie sagen, ob das wirklich so ist oder ist das mehr so ein Betriebsunfall auch der akademischen Kultur, dass man sagt, ja, Proust muss ja irgendwie gut sein. Das haben ja alle immer schon gesagt, dass der Beste ist.
Ich weiß nicht, es muss ihn auch nicht jeder gut finden. Man muss auch nicht, und das tue ich auch nicht, man muss auch nicht 4000 Seiten spannend finden. Man kann auch in diesen 4000 Seiten herumspringen und nur einige Passagen wirklich gut finden. Das hängt ja auch ab vom Alter, von der eigenen Stimmung, was einen gerade interessiert. Und natürlich ist man ja selbst auch den Moden sozusagen unterworfen. Puss und die Mode ist auch natürlich ein Riesenthema. Er bietet eine ganze Archäologie der Mode seiner Zeit und er sagt auch schon viel über, ich finde, also ich will ihn nicht jetzt immer als den großen Antizipator herausstellen, aber er zeigt schon, wie man mit Mode umgehen kann. Ganz traditionell wie Odette, die trägt die Kleider ihrer Zeit, die Belle Époque-Kleider. Das wären dann auch die Orchideen, die Cattleya, alles in Rosa, etc. Oder eher ja, fast postmodern, würde man sagen, wie Charlus und Albertine. Die kombiniert alles miteinander. Das ist mal maskulin, mal feminin, mal elegant, mal, heute würde man fast sagen, trashig. Von Pelzpantöffelchen bis zum grauen Kostüm, bis zu den Rennfahrerhandschuhen ist alles dabei. Das ist also auch spannend, ein weiterer Steinbruch, wenn Sie so wollen. Aber ist auch wirklich ein Steinbruch. Ich mag das eigentlich nicht so. Das hört sich so an, als würde man ihn so funktionalisieren für Themen, die einen interessieren. Man macht es aber natürlich trotzdem immer. Aber da können wir auch nichts dran ändern. Aber man muss fragen, ob er auch so viel her, er gibt aber auch so viel her, dass man es machen kann. Und ich glaube, das macht eben nicht jeder.
Ja, darf ich nicht fragen wollen, ob die Lektüre am Anfang stehen sollte? Ich meine, das war ja jetzt sehr ehrlich, wie Sie gesagt haben, Sie sind vom Essen und von der netten Gesellschaft zur Lektüre verführt worden. Also alle müssen irgendwann mal zur Lektüre verführt werden. Niemand liest ja ein Buch, weil es im Regal steht oder weil es in der Buchhandlung steht oder in der Bibliothek. Also das ist schon klar. Man kommt auf indirektem Wege, irgendwer sagt einem was Nettes darüber und dann guckt man mal rein und dann liest man es. Ja, also das kann ich schon verstehen, aber ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Literaturwissenschaftlern, wenn ich mal so sagen darf, die so halb vergöttern ihre Gegenstände und dann gleichzeitig sie regelrecht sozusagen als Nahrungsmittel einsetzen, ja, also sich selber davon ernähren, dass es einen Goethe gab oder einen Dante oder eben einen Proust und dann sich treffen, irgendein Thema herauswählen, weil Proust und, ja, die Mode, die Medien, das Telefon wäre jetzt ein Unterthema, aber und dann führen sie sozusagen ihren Tanz auf, jeder nimmt sich ein Stückchen aus diesem Proust heraus und isst ihn auf und dann hat man sozusagen ein weiteres Stück eines, wie wichtig ist es überhaupt, so ein Band produziert zu haben? Ich meine, ich kann mir jetzt wiederum vorstellen, dass es schön ist, eine Tagung zu haben mit lauter Leuten, die Proust gut kennen, wo man dann nur so mit Anspielungen reden kann und sagen, ja, die Odesse und so weiter. Dann, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ist ja vielleicht nicht so ganz so viele so in der gewöhnlichen Welt, die jetzt Proust so intensiv kennen, aber der Band, der dann entsteht, ist doch mehr so ein akademisches.
Ja, so ein akademisches Produkt wie viele andere sicher. Das kann man schon so sehen, aber Sie haben sich ja auch viel mit Philosophie beschäftigt. Man muss auch sagen, dass die Philosophen auch ihren Proust funktionalisiert haben. Auch Deleuze schreibt, bevor er über Kino schreibt, die großen Bücher, über Proust und die Zeichen. Also man könnte schon auf den Gedanken kommen, dass dieser Proust, das schlimme Wort will ich nicht sagen, also etwas ist wie ein Diskursbegründer, was will ich eigentlich nicht sagen, dass er das tatsächlich, ja, ich will ihn ja nicht vergöttern, aber dass er so tatsächlich etwas, so vielleicht sogar schon ein spezielles Wissensdispositiv bereitgestellt hat, wo er etwas aufgenommen hat, was uns beschäftigt im 20. Jahrhundert, über Mediendiskussion, Diskussion über Wahrnehmung, all das spielt bei Proust eine Rolle. Und was Aktuelles fiel mir letztens auch ein, dass ich dachte, es geht doch jetzt immer in den Medien über die im Zusammenhang auch mit Terrorismus immer darum, wie kann man den Gesichtssinn jetzt genau detektieren, biometrische Kameras aufstellen etc. Proust hat dazu immer gesagt, fällt mir auf Französisch ein, L'homme est un ombre, où nous ne pénétrons jamais. Jeder Mensch ist ein Schatten, den wir niemals durchdringen können. darum geht es auch bei Deleuze, ne? Noch in der Philosophie, in seiner Lektüre von Proust. Sich abfinden auch mit negativer Anthropologie, mit der Tatsache, dass Menschen eben nicht durchschaut werden können, dass Menschen nicht entziffert werden können und dass wir noch so viele Kameras aufstellen können, was ja Proust auch macht. Er ist ja immer auf der Suche nach den geheimen Begierden seiner Albertine. Ist sie lesbisch, ist sie es nicht? Und er, wie ein Paparazzi, wie ein Paranoiker, ist er hinter ihr her. Und heute würde er versuchen, sie zu scannen, um das herauszufinden. Aber es nützt nichts, es geht nicht. Und genau das zeigt er eben. Die Zeichen sind trügerisch. Und auch die Medien sind eben nicht nur eben traditionelle Verlängerungen der Wahrnehmungen, die Erkenntnis steigern, sondern im Gegenteil. Das steigert die Paranoia. Das ist auch bei Proust. Und so, da nimmt er schon etwas vorweg, was dann Antonioni später zeigt in seinen Filmen wie Blow Up.
Sie haben
das Bild vergrößern, aber es wird umso, ich sehe den Mord trotzdem nicht.
Ja, ne? Sie haben jetzt Zeichen sehr oft das Wort schon benutzt. Er hat schon alles Mögliche gemacht und vorausgesehen. Wie hat er das eigentlich geschafft?
Ja, ich
kommen wir jetzt doch jetzt zur Genialität? Oder?
Ich würde sagen, das ist meine, im Endeffekt, wenn ich sage, er hat das alles schon gemacht, ist das einfach eine Formulierung. Von mir im Endeffekt ist das ein Anachronismus. Natürlich ist es im Endeffekt meine Denkfigur. Aber es macht Spaß, sich dieser Denkfigur des Anachronismus zu bedienen bei Proust. Es gibt ja auch diese Formulierung auch von Borges, der sagt, Anachronismus als Methode. Wir tun mal so, als wäre Proust ins Kino gegangen und hätte einen Film aus den 60ern gesehen, Antonioni. Und das funktioniert.
Also Sie haben jetzt, interessanterweise sind Sie auf meinen Vorwurf eigentlich die ganze Zeit eingegangen, beide. Ja, weil ich habe jetzt immer so die Akademiker als die Übeltäter, als die Leute, die sich ernähren müssen und einen Beruf brauchen, dargestellt. Und das haben Sie jetzt zum Teil verteidigt, zum Teil ein bisschen erklärt und so weiter. Ich darf mal selber eine Gegenthese aufstellen, nämlich, dass wir abhängig sind von solchen Leuten wie Proust, dass Proust uns hervorbringt, so wie Goethe uns hervorbringt. Also dass in der Lektüre eigentlich nicht ein Prozess der Aneignung passiert. Und selbst so etwas wie ein Hinlesen von Literatur auf die Dokumente der Zeit, wo ist das erste Telefon bei Proust und so weiter, dass das eine Lektüre ist, die von dem Werk selber ausgeht und gar nicht von den eigenen Interessen. Also ich wäre mir auf der anderen Seite gar nicht so sicher, dass wir so stabile Interessen haben und dass wir stark sind gegenüber dieser Literatur. Sind wir nicht eher umgekehrt eher schwach? Also nicht das Werk ist ein Steinbruch, aus dem wir, die großen Bergwerker des Geistes, irgendetwas herausbrechen, sondern das Werk ist das, was uns immer wieder überwältigt und wo wir unser jämmerliches Piepsen sozusagen kurz bevor wir erdrückt werden, das führt dann zu einem Sammelband, dass wir sagen, halt, wir sind auch noch da. Das Werk ist nicht sozusagen die einzige Massivität in der Welt, sondern wir haben auch so ein kleines, bescheidenes Dasein und wir dürfen einen Kommentar ablassen und diesen Kommentar, den tun wir dann im Fink Verlag und dann machen wir das zweisprachig und dann ist das alles ganz hilflos, weil wir über Film reden, aber nur Fotos reintun und so weiter. Aber immerhin, es ist unsere Stimme.
Ja, ich glaube, es ist wechselseitig, aber ich glaube auch schon, das würde ich doch sagen, dass wir als Wissenschaftler ganz bestimmten auch methodischen Moden und auch ganz bestimmten irgendwie epistemologischen Moden unterworfen sind. Also es ist kein Zufall, dass Proust jetzt im Zentrum des Interesses steht, aufgrund der Darstellung vor allem von Homosexualität und Sexualität. Das hat in den 70er Jahren fand man das bei Proust gar nicht interessant. Da fand man sowieso, also fanden die Leute, die sich mit Sex beschäftigt haben, die haben nicht Proust gelesen, sondern vielleicht lieber Bukowski oder Genet, sag ich mal. Aber das ist sozusagen eine aktuelle Proust-Lektüre. Oder dass man jetzt die Frage der Medien an Proust heranführt, weil wir insgesamt sehr viel natürlich diskutieren über Medien. Mhm. Also wir sind schon auch irgendwo Opfer, aber das ist auch natürlich gut so. Wir sind schon Opfer, man muss sich nur dessen auch bewusst sein. Sie auch ganz bestimmter Moden. Und das ist so ein Titel auch. Und vielleicht ist das würde man in zehn Jahren nochmal einen ganz anderen Titel wieder wählen. Oder man würde wieder sagen, ja, warum eigentlich, vielleicht ist doch die Erinnerung das Wichtigste, Herr Proust.
Ich würde mal gerne...
Fängt dann wieder von vorne an. Also auch...
Naja.
Oder?
Ja, in 10 Jahren sicher alles anders. Aber Sie haben einen Artikel in dem Buch geschrieben über eine Verfilmung.
Ja.
Und der letzte Absatz dieses auf Französisch geschriebenen, relativ kurzen Aufsatzes ist, fassen wir unsere Lektüre zusammen. Wie können Sie das machen, wo Sie doch über einen Film reden? Und was ist das für ein Film?
Also Lektüre, den Begriff wähle ich gerne, auch wenn ich über Filme schreibe, weil ich denke, dass man auch natürlich Filme lesen kann, auf ganz verschiedene Weise. Auch möchte ich vielleicht auch damit so ein bisschen signalisieren, dass man nicht sich unbedingt eines ausschließlich filmwissenschaftlichen Vokabulars bedienen muss, wenn man über Film schreibt, sondern dass man auch als Philologe mit seiner Sprache über Film schreiben kann, selbstverständlich. Und der Film natürlich im weitesten Sinne auch ein Text ist, den man eben dekodieren kann, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Und das habe ich versucht. Ich habe über den Film geschrieben, ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere den kennt, sicher kein großer kommerzieller Erfolg, vielleicht sogar von allen Filmen, vielleicht der vielleicht sogar den geringsten Erfolg hatte, glaube ich sogar, also Chantal Ackermann, La Captive, Die Gefangene, ich glaube von 2000 ist er, glaube ich, basiert eben natürlich nicht auf der ganzen Recherche, das gab es nie, sondern nur auf einem Roman, und zwar dem Roman La Prisonnière, Die Gefangene. Und es geht um eine filmische Darstellung bei Ackermann des paranoiden Eifersüchtigen. Und sie schöpft alle Mittel aus, finde ich, filmische Mittel aus, um zu zeigen, wie Eifersucht und Paranoia funktionieren. Das heißt, sie arbeitet sehr stark mit, was mir sehr gut gefällt, mit subjektiver Kamera. Das heißt, wir sozusagen werden mit hineingezogen in sozusagen diesen subjektiven Fokus des Marcel, der immer auf der Suche ist, der beobachtet. Wir stehen mit ihm vor verschlossenen Türen. Wir belauschen sozusagen mit ihm Albertine. Und sie spielt damit gleichzeitig natürlich auch mit dem genuinen filmischen Mittel, nämlich sie spielt mit unserer Schaulust natürlich, die sie eben nicht wie im kommerziellen Film befriedigt, sondern, ich habe das dann rien à voir genannt, sondern es gibt nichts zu sehen, genauso wie im Roman auch oder immer dann, wenn man glaubt, etwas zu sehen zu bekommen, und sei es, ob auf ein Foto gespuckt wird oder sei es ein anderer Akt, den man hofft zu sehen, dann steht man vor geschlossenen Türen. Und gleichzeitig steckt dahinter natürlich auch wieder dieser ganze Gedanke bei Proust, der philosophische Gedanke einer negativen Anthropologie, der Liebende, dass der Liebende, der eifersüchtig Liebende, den anderen erkennen will, entziffern will. Und dass ihm das niemals gelingen kann. Das führt der Film, finde ich, sehr, sehr schön vor. Ich finde, er ist der Beste, weil er wirklich die genuin filmischen Mittel nutzt, um die Schreibweise, um Proust-Schreibweise in einem anderen Medium zu erproben. Das machen die anderen, weiß nicht, ob ich darauf noch eingehen soll, sehr viel weniger. Schlöndorff zum Beispiel macht das sehr viel weniger.
Ja, ich teile nicht so Ihren Optimismus, der in dem Buch auch gelegentlich vorkommt. Irgendetwas sei jeweils das Beste zur Umsetzung.
Nee, ist auch ganz subjektiv jetzt von mir.
Und also, ich lese nämlich auch hier als Ende der Einleitung von Herrn Roloff: Kein anderes Medium hat dabei so gute Chancen und Möglichkeiten wie die Filmkunst. Das finde ich schon relativ mutig oder womöglich auch gefährlich. Nun bin ich im Moment gerade etwas gefährlich für Sie, weil ich mich sehr viel mit Literatur und Musik beschäftigt habe. Und selbstverständlich könnte ich jetzt auch sagen, kein anderes Medium wäre besser geeignet, den Proustschen Sprachstrom zu übersetzen als die Musik. Also ich möchte gerne auf dieses Problem kommen. Medien, Komparatistik, Intermedialität, das sind ja nun Worte, die in aller Munde sind, mit denen auch Universitätspolitik gemacht wird. Und es wird ja auch Studenten vermittelt, wenn man irgendwas mit Medien studiert, dann ist das auch irgendwie gut. Was immer dann dabei herauskommt. Also ich würde Sie gerne fragen, ob Sie das wirklich verteidigen wollen, zu sagen, Sie können jetzt unbeschadet Ihrer persönlichen Kompetenz, das Medium Film wirklich als eigenes Medium so genau studieren und in Beziehung setzen zu literarischen Texten, dass das miteinander zu verbinden ist. Also es gibt ja auch Filmanalytiker, die gehen ganz mathematisch-technisch vor und zerschneiden die Filme in, ich kann das glaube ich selbst nicht, in Cuts oder so ähnlich. Man könnte sich ja da ganz anderes vorstellen und da Sie sich ja selbst so auch im Begriff oder in diese Medienkomparatistik sehr viel bewegen und auch in Projekten waren, wollte ich noch mal wissen, wie das diskutiert worden ist. Darf man sich das überhaupt zutrauen?
Also ich glaube, ja, man darf schon, wenn wir das so formuliert haben, ist das auch ein bisschen eine Provokation vielleicht oder sollte eine kleine Provokation sein für die traditionelle Proust-Forschung oder für einen großen Teil der Proust-Forschung, die immer gesagt hat, ja, so Proust und der Kinematograph, pfui, alle Verfilmungen können niemals die Größe des Werks erreichen und die noch mit dem Begriff der Werktreue operieren und damit grundsätzlich Verfilmungen, sei es welche, auch immer ablehnen. Dazu haben wir aber auch einen Beitrag, eine Stimme, das finde ich auch ganz gut, das ist die Françoise Lerisch. Und die hat genau diese Position. Sie vertritt, und sie ist eine sehr prominente Proust-Forscherin, französische Proust-Forscherin, sie vertritt genau diese Position. Und sie, auch sie, funktionalisiert dann Proust für diese Position, weil es eine Passage gibt bei Proust, in der Proust eben sagt, also was er überhaupt er lehne den Kinematographen total ab. Genau das will er nicht mit seiner Schreibweise so sozusagen Bilder so linear und sukzessiv aneinanderreihen, wie es der Kinematograph tut. Er identifiziert in dieser Textstelle dann den Kinematographen mit dem realistischen Roman. Und das wird oft benutzt, dieses Zitat, um zu zeigen, also Proust und der Film, das geht überhaupt nicht. Da könnte man jetzt noch lange ausholen, dann könnte man sagen, gut, das ist klar, dass Proust das den Kinematographen so sehen musste, weil das war auch das Kino seiner Zeit. Er kannte natürlich noch nicht die Experimente der Avantgarde, er kannte die Anfänge des Kinos oder das Kino also primär dann als realistisches Medium funktionalisiert wurde. Und noch nicht sozusagen als surrealistisches als Medium, das den Traum vermitteln kann, das Träume inszenieren kann. Aber genau das macht er im Grunde. Und damit, also man muss diesen Paradoxen, man muss paradoxe Denkmodelle sozusagen benutzen, denke ich. Also sie bieten sich an, um Proust zu lesen. Und damit antizipiert er in seiner Schreibweise dann schon wieder das Kino der Avantgarde. Manche sagen sogar das Kino der Nouvelle Vague. Weil er sozusagen mit Wahrnehmungsstrukturen operiert, die das moderne Kino benutzt, nämlich Wahrnehmungsstrukturen, bei denen man mentale, also imaginäre Bilder und reale Bilder so miteinander überblenden lässt, dass wir nicht mehr wissen, sind wir nun im Traum oder sind wir auf der Ebene der Realität? Genau das, was die Surrealisten machen und was die Nouvelle Vague dann gemacht hat.
Hätte es eigentlich einen Beitrag zu David Lynch und Proust geben müssen.
Das wäre auch klasse gewesen eigentlich. Also Proust, Spectateur, David Lynch. Also ich mag solche Anachronismen gerne. Ich finde sie sind anregend. Ne? Ich finde das anregend. Das bringt die Proust-Forschung weiter als diese traditionellen Fragestellungen.
Ich würde gerne mal, wo jetzt gerade diese beiden Typen auftauchen, der moderne Proust-Forscher, der etwas unerschrockener herangeht, ja, und der ältere Herr, stelle ich mir jetzt vor.
Muss nicht unbedingt der ältere sein. Es gibt auch bei den Jungen ganz traditionelle und bei den Älteren.
Und wie sind die angezogen? Also ich meine, kann man die kennen auf diesen Tagungen oder muss man die Reden hören?
Ja, wir haben ja demnächst wieder eine Proust-Tagung hier und da kommt auch die
Beschreiben Sie mal, wie die aussehen wird.
Und dann kann man sich genau anschauen, wie die aussehen.
Sind das Herren mit Fliege? Oder?
Sie meinen jetzt die Proust-Forscher?
Ja, die gut angezogenen.
Ich würde sagen, sie sehen so aus wie Sie.
Architektenlook?
Zum Teil schon. Ja. Es ist mir... Sie sind, also eigentlich ist das eine ganz bunte Mischung. Aber und? Sie können die sich selbst mal anschauen, wie die so aussehen. Es gibt in dieser, also in der Proust-Gesellschaft mehr als vielleicht in anderen Gesellschaften und auch bei den Proustianern sicher vielleicht mehr Menschen, die sich mit Ästhetik beschäftigen und die auch den eigenen Körper, ähnlich wie die Protagonisten bei Proust, als ein Medium der Selbstinszenierung, und ich finde das überhaupt nicht negativ, nutzen.
Der Vorsitzende ist ein Urologe, sagen Sie.
Sieht auch ein bisschen aus wie Proust. Natürlich, man spielt auch mit der Imitation der Vorbilder. Ist das schlimm? Ich finde, es ist spielerisch. Wenn man das mit alles, was man mit Selbstironie macht, ist okay. Wenn man sich dabei zu ernst nimmt, dann wird man lächerlich. Aber genau das führt ja Proust auch vor in seinem Roman, in der Salonkultur.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese Frage mit den Bildern, denn so schön und ästhetisch das alles klingt, die Bilder in Ihrem Buch, die sind nun schwarz-weiß. Und es ist mir auch nicht so richtig gelungen, gelegentlich das Verhältnis zwischen den Bildern und den Texten zu verstehen. Also die Frage, wir haben schon mal darüber gesprochen, ist jetzt überhaupt noch das Buch das Medium, was Sie benutzen können, wenn Sie in der Tat über Intermedialität sprechen?
Ja, also wir hätten natürlich lieber Farbbilder gehabt, aber die sind einfach zu teuer. So, das sind einfach unsere Finanzen natürlich, die da eine Rolle gespielt haben. Das wäre sicher schöner gewesen. Das ist das eine. Also ich hoffe schon, dass es da einen Zusammenhang gibt mit den Bildern und mit den zwischen Bild und Beitrag. Ich weiß, ich habe das Titelbild haben wir selbst ausgewählt.
Ja, das.
Ich finde es gut. Ich finde es deswegen gut, weil es genau das vielleicht vermittelt, was ich versucht habe eben zu erläutern.
Was ist denn da zu
es gibt
sehen?
Diese Idee oder diese Formulierung auch der beiden Philosophen Deleuze und Guattari, die sagen, das Gesicht ist eine Horrorerzählung. Und wir haben da eine ganze Reihe, ich habe auch in meinem Beitrag so eine ganze Reihe richtig von Detektionen des Gesichtssinns. Und es gibt auch am Anfang von Chantal Ackermann diese große Szene, wo Marcel, der Eifersüchtige, einen Super-8-Film sich anschaut von seiner Freundin und immer wieder genau auf den Gesichtssinn, versucht diesen Gesichtssinn zu dekodieren und sich zu fragen, was sagt sie gerade, was denkt sie gerade? Und deswegen haben wir vor allem diese Bilder. Also ich habe in meinem Beitrag sehr viele Bilder, die mit diesem Gesichtssinn operieren und die damit eigentlich im Zentrum dieser proustischen negativen Anthropologie stehen. Zeichen können nicht entschlüsselt werden und auch die Medien, die Vergrößerung bietet keine Hilfestellung für die Entschlüsselung. Im Gegenteil.
Ja.
Also das. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht so viele Bilder, wie wir hineinsetzen sollen oder können. Aber es ist auch ein finanzielles Problem. Schöner wäre natürlich eine kleine DVD hinzuzulegen mit Filmszenen, aber das ist alles schwierig, natürlich wegen der Rechte.
Aber es heißt ja schon, dass Sie sich einer Dynamik berauben, die eigentlich das ganze Buch durchzieht, nämlich diese beständigen Überblendungen und Bewegungen. Das kommt ja ganz oft und übrigens kommt auch ganz oft die Metapher, das sei eigentlich musikalisch. Das fand ich dann immer ganz gut. Also mit anderen Worten, hätten Sie vielleicht sowieso ein ganz anderes Medium wählen können oder sollen.
Vielleicht
Wäre vorstellbar.
Gut, also
vielleicht ist das Buch ein veraltetes Medium, gerade für intermediale Fragestellungen. Weil eigentlich müsste man, wenn man liest, natürlich dann auch direkt die Filmszene sehen und kein Standbild.
Wir werden Frau Felten nicht knacken können, weil sie ist so unnachahmlich bereit, sich zu relativieren, Moden und das Spielerische anzuerkennen. Und ist denn Frau Felten noch jemand anders außer Proustianerin zum Beispiel? Ich meine, Sie haben jetzt sich sehr dem Thema hingegeben. War ja auch irgendwie ein Anlass dazu. Wir haben es ja vorgegeben. Aber ich meine jetzt mal darüber hinaus einfach meine... Wenn man sie so kennenlernen will, sollte man dann auf die Proust-Kongresse gehen oder kann man das noch anders?
Ich glaube, man kann auch dahin gehen, wo man mich vielleicht nicht vermutet.
Sagen Sie mal ein paar andere Namen, mit denen man sie assoziieren kann, oder andere Dichter, die Sie auch gelesen haben.
Ja, vielleicht, ich bin doch vor allen Dingen auch Kinoliebhaberin. Ich würde... Es ist momentanes Interesse, vor allen Dingen ist der italienische Film, auch vor allen Dingen italienischer Film der 60er Jahre. wenn es mal so eine Retrospektive hier gäbe oder gibt, da wird man sich mich finden bei einer Retrospektive zu Antonioni oder zu Rossellini. Da wird man mich finden, aber man kann mich auch finden bei vielleicht bei einem Rockkonzert oder bei einem Punkkonzert oder auch in der Oper.
Sagen Sie also mal nochmal den Titel Ihres Lehrstuhls. Haben Sie den zufälligerweise auswendig? Also ich meine, weil er ist sehr lang. Wir haben ihn da reproduziert im Programm. Wie heißt er denn? Haben Sie, wofür Sie angestellt worden sind? Wissen Sie
ja,
das noch?
Ich finde den Titel gar nicht so schön, muss ich sagen, aber ich kann daran nichts ändern.
Nein, ich wollte Sie sagen, können Sie nochmal sagen, einfach?
Ich glaube, es heißt Professorin für französische, frankophone und italienische Literatur. Alles sehr, sehr sperrig. Also mir wäre natürlich romanische Literatur und Medienwissenschaften wäre, glaube ich, mir viel lieber gewesen.
Ah ja,
das geht aber leider nicht.
Was ich auch nochmal betonen wollte, ich fand die Dissertation, die Sie geschrieben haben über das lateinamerikanischen und spanischen Surrealismus in ihren Querverbindungen auch sehr, sehr erhellend. Und das hat mich eigentlich mehr überzeugt als dieser Brustband, weil Sie da viel enger auch an dem Textmaterial gearbeitet haben.
So, bevor wir jetzt zugeben, dass wir wirklich das falsche Buch ausgewählt haben, könnten wir tatsächlich
also
auch
lieber zum Surrealismus.
Die Diskussion ein bisschen öffnen. Vielleicht gibt es ja inzwischen Fragen oder schon seit längerem aufgestaute, dringende Fragen an Frau Felten oder an Frau Albert oder an mich. Ich weiß nicht, haben wir ein Saalmikrofon oder ist die Schnur hier lang genug? Eigentlich nicht. Es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum so spricht, dass es auch auf Band bleibt. Ja? Es darf flüchtig.
Möchte.
Es ist doch das Schweigen eingetreten.
Ja, ja. Ich habe das schon vorausgeahnt.
Ja.
Jetzt müssen Sie irgendwas tun, um uns zu widerlegen.
Hätten Sie denn eine Frage, Frau Felten?
So, mir fällt eigentlich keine eine im Moment, ehrlich gesagt.
Dann würde ich gerne mal einen Satz von Manfred Schneider vorlesen. Das ist nicht identisch mit diesem Herrn. Und zwar, weil Sie von Selbstironie geredet haben. Und ich habe mich da ernstlich gefragt, was soll ich von diesem Satz halten? Also der Anfang war ja richtig gut. Es wird nicht viel telefoniert in Prousts Werk, wo anscheinend vor allem, man kann es sehr schlecht lesen hier, wo anscheinend vor allem erinnert wird. Aber auch die Erinnerung ist eine Telekommunikation. Das Schaltwerk des Gedächtnisses stellt Fernverbindungen im Raum der Zeit her. Also ich habe da schallend gelacht. Meinen Sie, dass Schneider das ernst meint?
Ich glaube, er bemüht sich ein bisschen, auch ein bisschen prustianisch zu schreiben. So ein bisschen narrativ, prustianisch. Aber ich glaube, Wissenschaft tendiert immer zur Selbstparodie.
Oh, ja, das ist schön. Geniales Schlusswort.
Ja, das wäre dann tatsächlich das Schlusswort. Wir wollen es hier nicht übertreiben mit der Diskussion. Wir sind einigermaßen erschöpft und froh, dass wir diese erste Runde so hinter uns gebracht haben. Ich möchte nochmal sehr herzlich Frau Felten danken, dass sie das jetzt gewagt hat, unter uns zu sein. Wir müssen das ja auch noch ausprobieren, wie das bei künftigen Diskussionen laufen wird. Wir wechseln ja jedes Mal das Thema und werden nicht immer das Buch so aufmerksam auf den Knien haben, wie Frau Albert jetzt und aufgeschlagen daraus zitieren.
Deformation professionell.
Das soll also auch durchaus sich von den Formen her wechseln. Und vielleicht haben Sie ja die eine oder andere Anregung, wie wir das nächste Mal besser machen können. Auch darüber wären wir froh. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit und hier geht es ja einfach weiter mit Getränke und Musik.
Also uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, dass sich das übertragen hat.